Haus 1. Wir machen Podcasts.
Hey Leute, wenn ihr die Wochendämmerung mögt, dann könnt ihr uns einen sehr großen Gefallen tun, indem ihr mal ganz kurz in eurem Podcatcher in die Shownotes schaut. Da findet ihr einen Link zum Deutschen Podcastpreis. Noch bis Sonntag, also bis zum 28. Mai, könnt ihr dort für die Wochendämmerung abstimmen. Und wir fänden das natürlich super, super cool, wenn wir für unsere Arbeit einen Preis bekommen würden. Also guckt in die Shownotes, klickt den Link, stimmt für die Wochendämmerung ab. Und jetzt geht die Sendung auch los. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. Mai 2023 mit
Hitze in Frankreich,
Belarus,
Hexen in Polen.
Bachmut.
Medien in Italien.
Medienkompetenz mit Lanz.
Verlusten in Afrika.
Schamjaf zu Ruanda.
Dem Dalai Lama.
Keiner guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein.
Gut, fangen wir mit Hitze in Frankreich an. Ich hatte jetzt aus den letzten paar Sendungen immer schon so ein Thema vor mir hergeschoben. Das jetzt einigermaßen hinfällig geworden ist auf eine Art. Und zwar ging es da um die Pyrenäe Oriental, also die östlichen Pyrenäen. Das ist da, wo wir beide mit ein paar Freunden auch vergangenen Herbst im oder Spätsommer im Urlaub waren, ein paar Tage. Die sind von einer absurden Dürre geplagt. So, da wollte ich referieren, aber zwischenzeitlich hat sich in Frankreich wieder was Frisches ergeben. Nee, eigentlich ist es nicht frisch, sondern es wird warm. Die französische Regierung hat bekannt gegeben, die bisherige Annahme von 2 Grad Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts ist nur dann realistisch, wenn das Pariser Abkommen eingehalten wird, also das Abkommen von 2015. Das, sagen sie, wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren. Was sie sagen ist, wenn die Klimaverpflichtungen bis 2030 eingehalten werden, bekommen wir hier 2,4 bis 2,6 Grad. Wenn so weitergemacht wird wie bisher, werden es 2,8 Grad. Darum rechnen sie sicherheitshalber mit einer globalen Erwärmung um 3 Grad im Jahr 2100. Das bedeutet für Frankreich, also Landmassen erwärmen sich stärker als das Wasser. Für Frankreich bedeutet das 4 Grad zusätzliche Durchschnittstemperatur in weniger als 80 Jahren. Das heißt, Hitzewellen für mehr als 2 Monate im Sommer. Verschont würden von den Hitzewellen nur ein paar wenige Regionen am Ärmelkanal, die Alpen, die Pyrenäen. Es gibt Trockenphasen ohne jeglichen Regen, prognostizieren sie für bis zu 9 Monate von Frühling bis Herbst. Am Mittelmeer, im Rhonetal, im Garonne-Tal, sagt deren Wetterdienst Meteo France, rechnen sie mit bis zu 90 tropischen Nächten. Tropische Nächte sind Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. Von sowas haben wir heutzutage, weiß ich nicht, wie viel die Franzosen haben, vielleicht lass sie mal 15 oder 20 haben. Habe ich nicht nachgeguckt, gebe ich zu. Sie sagen, es wird fast nirgends mehr schneien. Das wird sich auswirken auf den Wasserzyklus, also es wird Wasserknappheiten geben, die Flüsse werden Niedrigstände haben, wenn sie die eigentlich nicht haben sollten und sowas. In den gefährdeten Regionen steigt die Waldbrandgefahr, Achtung, von 40% auf 97%. Mit anderen Worten, es wird ständig Waldbrände geben.
Ja.
Dazwischen gibt es dann sintflutartige Niederschläge.
Super.
Alleine am Atlantik und am Ärmelkanal müssten wegen der Küstenerosion, weil auch das Meer erwärmt sich, die Meeresspiegel steigen, 50.000 Wohnungen und Häuser evakuiert werden. Und das wird teuer, was sie sich da ausgerechnet haben. Das Umweltministerium in Frankreich geht davon aus, dass die Nummer 45 Milliarden Euro kosten wird. Jährlich. Das ist mehr, als Frankreich für Verteidigung ausgibt. Ja. Und es ist noch lange nicht so ausgemacht, nicht ausgemacht, dass es wirklich so kommt, weil nämlich, sagen sie auch, niemand weiß, was passiert, wenn es wieder erwarten noch weiter eskaliert. Zum Beispiel irgendwelche Kipppunkte werden überschritten. Ja. Das sind ja so Sachen, wo wir noch nicht so genau wissen, ob es da nicht noch verstärkende Effekte gibt. Darum überlegen sie sich auch gleich noch ein Worst-Case-Szenario dazu. Bisher ist es nur eine Trendfortschreibung gewesen. Ja. Bei dem sie sich nicht den Jahresdurchschnitt angucken, sondern einfach nur die am schlimmsten betroffenen Zeiträume, nämlich die Sommermonate. Und da wären es dann in Frankreich über 5 Grad Celsius.
Wow.
Zusätzlich, also über 5 Grad Celsius. Jetzt wollen sie im Sommer dazu eine öffentliche Anhörung machen, an der können sich dann alle Interessenvertreter beteiligen und sollen auch, also Kommunen, Nichtregierungsorganisationen, die Behörden, die Industrie, Bürgerinnen und Bürger sollen auch mitmachen können. Da bin ich mir aber nicht, ist mir nicht ganz klar, wie Frankreich das organisiert. Vielleicht haben wir in der Hörerschaft Menschen, die in Frankreich leben und das erklären können, wie halt so eine öffentliche Anhörung vonstatten geht, die dann irgendwann auch vorbei ist, Ende des Sommers. Und dann wollen sie sich zusammensetzen und gucken, wie gehen wir diesen Pfad denn möglichst gemeinsam entlang, ohne dass es allzu große Ausfälle und allzu große Probleme gibt. Gleichzeitig sagen sie, dass das nicht bedeuten kann, jetzt die Klimaschutzmaßnahmen einzustellen. Was einigermaßen wichtig ist, wahrscheinlich auch in Frankreich. Ja. Naja, du sagst, ich guck dir die AfD-Wähler an.
Ja, komm ich gleich.
Die halte ich für durchaus so dämlich, zu glauben, dass die Erderwärmung nicht trotz dieser ganzen Anpassungsmaßnahmen so schnell wie möglich, so früh wie möglich gestoppt werden muss. Also von daher, ja, finde ich ganz gut, dass sie es wenigstens dazu sagen. Nur das mit dieser öffentlichen Anhörung, das habe ich nicht so richtig verstanden.
Also es gibt immer wieder Gespräche darüber, was man machen kann, um den politischen Dialog zum Thema Klima zu verbessern. Und da sind Bürgerdialoge tatsächlich eines der großen Mittel der Wahl, weil dieses Einbinden von BürgerInnen so zentral ist, um die auch wirklich mitzunehmen. Also auch wirklich, dass alle einmal verstehen, wie ernst ist die Lage und okay, warum ist es notwendig oder was ist notwendig jetzt zu tun so. Und das funktioniert wohl so am besten und viel schlechter eben über diesen medial vermittelten Diskurs. Ja.
Der ist auch viel zu stark fragmentiert dann letztendlich auch, weil wenn du so einen Bürgerdialog machst, irgendwer kennt dann irgendjemanden, der dabei war und kann dann nicht mehr sagen, die da oben haben es gemacht. Ne? Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache.
Voll gut.
Aber finde ich, das muss ich mal gucken. Muss ich mir mal irgendwann, wenn ich Muße habe, drum kümmern, wie die Franzosen das machen, wenn die sagen, so, wir machen jetzt eine öffentliche Anhörung, wie das aussieht. Also es kann natürlich auch sein, dass es einfach so eine Farce ist, wie diese Expertenanhörungen in den Ausschüssen im Bundestag, ne? Wo sowieso das Ergebnis schon feststeht und Leute dann nur noch eingeladen werden, um ja letztendlich nochmal ein bisschen für Presse zu sorgen oder irgendwie sowas. Naja, was ich ganz interessant finde daran, ist halt, dass Frankreich jetzt einfach mal Zahlen auf den Tisch packt und sagt, so, davon gehen wir aus, wir rechnen dann mit diesen Kosten und jetzt reden wir darüber, was wir da machen. Das ist halt ungefähr das Gegenteil von dem, was die Bundesrepublik Deutschland zu machen scheint, die immer nur so tut, als bräuchte man das alles nicht, als wäre das alles Quatsch.
Ja.
Vielleicht hat da auch die Bundesregierung ein bisschen gepennt. Also die jetzige Ampel, also die davor, die hat sowieso gepennt.
Ja.
Das haben sie auf allen nur denkbaren Ebenen. Genau. Eventuell haben die da auch wirklich in ihrer Kommunikation oder auch in ihrem Workflow ein bisschen gepennt. Vielleicht hätte die Bundesregierung erstmal hingehen müssen und das genau so machen müssen und sagen, so, passt mal auf, Leute, wir gehen jetzt mal von folgenden Szenarien aus. Das, ne, ein Best, ein Mittel, ein Worst Case oder meinetwegen auch ein Mittel, ein Worst Case und das dann auch tatsächlich mal auf die Regionen übertragen, wie sie es hier halt auch zum Teil machen, dass sie sagen, am Mittelmeer wird es 90 tropische Nächte geben. Ja. Und wenn es nachts nicht kälter als 20 Grad wird, dann heißt es, dass du tagsüber wahrscheinlich nicht rausgehen kannst an manchen Tagen, ohne dass du sofort dehydrierst. Das kriegst du ja noch mit Klimaanlage und sowas in den Griff, weißt du? Viel schlimmer ist ja, wenn du rausgehst, dehydrierst, du fällst tot um. Es gibt Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse, die kannst du nicht überleben. Und sowas fehlt für uns halt komplett. Also ich habe sowas noch nie gesehen, jedenfalls nicht seitens der Regierung, die sagt so, passt mal auf, liebe Leute, in Bayern wird kein Weizen mehr wachsen, den Hopfenanbau könnt ihr vergessen, der Fischfang in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird in den Arsch gehen, Brandenburg wird eine einzige Sandbüchse sein, für die es sowieso schon die ganze Zeit verarscht wird, seit Jahrhunderten. Also dass solche Sachen mal gesagt werden, was weiß ich was noch irgendwie, Stuttgart wird unbewohnbar, weil der Kessel sich zu stark aufheizt. Lauter solche Sachen würde ich gerne mal hören, weil in dem Moment, wo man mir sagt, so pass mal auf, Keule, wenn du jetzt die nächsten 30 Jahre in Berlin bleibst, richte dich auf die und jene Umstände ein. Und jetzt reden wir mal darüber, was wir tun, um die entweder zu verhindern oder zu lindern. Eins von beiden.
Ja.
Aber kommt nicht, finde ich komisch.
Ich bleibe direkt bei diesem Thema. Und zwar geht es ein bisschen um Medienkompetenz, aber es geht auch ums Klimathema. Es gab gerade wieder ein ZDF-Politbarometer, was ja immer so abfragt, Stimmung in der Bevölkerung, bla bla.
Ja, ja.
Und da gab es auch zum Thema Klima eine Befragung. Und zwar sagen da 34% der Befragten, dass die Umsetzung der Maßnahmen zum Klimaschutz in Deutschland zu schnell gehen. 34%, also gutes Drittel. Für 16% ist es gerade richtig, Köpfe. Mhm. Und immerhin 42%, also nicht ganz die Hälfte, aber die Mehrheit findet, dass es zu langsam geht. Wenn man dann nochmal guckt, was die unter 35-Jährigen finden, die finden zu 60%, also mehr als, deutlich mehr als die Hälfte, dass es zu langsam geht. Jetzt nochmal reingezoomt in die Parteien. Die Anhänger der AfD finden zu 2/3, die Anhänger der Union zur Hälfte und die Anhänger der FDP zu 44%, also nicht ganz die Hälfte, dass es zu schnell geht mit den Maßnahmen zum Klimaschutz. Und ich pick jetzt mal die AfD raus, weil auch in diesem ZDF Politbarometer ist die AfD momentan in den Umfragen eine der Gewinnerinnen.
Ja.
Sind jetzt momentan bei 17%, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Und das finde ich schon eine sehr, sehr erschreckende Zahl. Und da passt dann ganz gut, dass gestern Abend bei Markus Lanz mal wieder ein Vertreter der AfD saß, ein sogenannter Klimaexperte, in Anführungszeichen, weil ich glaube nicht, dass es in dieser Partei so jemanden gibt.
Na, ist es dann wahrscheinlich, heißt es klimapolitischer Sprecher, ne?
Ja, ja. Oder energiepolitischer oder so.
Oder sowas, ja.
Ich habe mir das alles, ich habe mir nicht mal den Namen aufgeschrieben. Weil ich
Cotré heißt der Mann.
Ja, okay. Jedenfalls ist es ja in der Regel eine sehr schlechte Idee, so Typen einzuladen. Aber jetzt bin ich ja immer Fan von Lanz oder beziehungsweise von seiner Redaktion, weil ich oft das Gefühl hatte, die laden dann zwar während Corona so Schwurbler ein oder die hatten auch schon mal den Meuten da, aber setzen dann an deren Seite jemand, der diese Leute auseinandernehmen kann. Ja, also bei Henrik Streeck saß Mighty Nguyen Kim da daneben und hat halt dann wirklich richtig schön alles mal auseinandergenommen. Das war herrlich, kann ich auch nur empfehlen, mal nachzugucken. Oder bei Meuten saß halt Cem Özdemir daneben und hat den wirklich nicht davonkommen lassen. So, und hat wirklich gut Paroli gegeben. Und diese Woche neben diesem, also oder gestern Abend neben diesem AfD-Typen saß Mutti Plativ, also ein wirklich extrem renommierter Klimaforscher, Ozeanograf, Meteorologe und die, wie ich finde, immer sehr kluge Melanie Ammann vom Spiegel. So. Und ich entschuldige mich schon mal, weil ich habe es nicht geschafft, unter 6 kleinen Ausschnitten zu landen, die ich hier mitbringe. Aber es, ich finde, dass es extrem wirklich ein Lehrstück war in Sachen, wie sollten wir eigentlich solche Diskussionen führen. Weil ich der Meinung bin, das sage ich auch gleich vorweg, dass wir uns mit diesen Leuten auseinandersetzen müssen. Also ich glaube nicht, dass wir einfach nur sagen können, wir beziehen die nicht in den Diskurs ein, weil die haben dann ihre Räume, wo sie den Diskurs weitertreiben auf Telegram oder sonst wo. Und wenn wir die Leute...
Du meinst jetzt AfD-Funktionäre?
Ich meine auch oder? Die Meinung oder die Diskurse, für die sie stehen und die sie vorantreiben. So. Ja, ich weiß, du bist da kritisch, aber ja, lass mich mal an diesem Beispiel...
Ich mache mir Notizen. Lass mich atmen, ich mache mir Notizen.
Genau, wir steigen mal direkt mit Mutti Plativ ein, weil der eben ganz gut klar macht, wie sozusagen wirklich der Stand der Klimaforschung ist.
Die Frage, ob die Klimaveränderung, ob die menschengemacht ist oder nicht, die stellt sich für
die
Sie
stellt sich
nicht mehr.
Nicht.
Und die stellt sich für, gibt es Wissenschaftler, die das noch beschreiben?
Und schon haben wir eine Verengung der Diskussion.
Moment, darf ich den Satz noch sagen? Ja, ich glaube, das Beste, was man hier jetzt sagen kann, wenn es um die Wissenschaft geht und ob es nun wirklich die ganze Wissenschaft ist oder nicht, ist die Tatsache, dass zwei Klimaforscher, von denen einer mein Doktorvater gewesen ist, 2021 den Physiknobelpreis bekommen.
Klaus Hasselmann,
genau.
Hamburger, und, ne?
Hamburger, ja, in Hamburg geboren.
Ja.
Und in der Laudatio steht, also für die Erkennung des menschlichen Einflusses auf das Klima und für die realistische Vorhersage der Klimaentwicklung. Das haben die ja in den 1990er Jahren gemacht, ne? Das heißt also schon vor Jahrzehnten, ne? Haben dann auch vorhergesagt, okay, wie würde sich unser Klima entwickeln? Ja? Mhm. Und deswegen muss man schon sagen, ich meine, mehr Adlung kann man einfach nicht bekommen als den Physik-Nobelpreis. Und wenn man jetzt bestreitet, dass das Physik, dass das Nobelpreiskomitee irgendwie aus Blödmännern besteht oder eine verengte Sicht auf die Dinge hat, dann hat man sich am Ende von der Wissenschaft abgekoppelt.
Also sehr klare Ansage von Latif zu dem Thema. Daraufhin der Typ von der AfD.
Diesen Konsens in der Wissenschaft, den gibt es ja nicht. Ich glaube, Frau Ammann, auch der Spiegel muss ja zugeben, also diese 97% des Konsenses aller Wissenschaftler, den gibt es ja nicht. Da muss ja zurückgerudert werden.
Haben wir auch schon oft geschrieben.
Und selbst im Spiegel haben wir gelesen, dass das nicht so ist. Wir haben verschiedenste Ebenen.
Ich will Ihnen gerne folgen. Diesen Konsens gibt es nicht.
Genau.
Wer sind die Leute, namhafte Wissenschaftler, auf die Sie sich berufen? Sie sagten gerade, sehr interessant, da gibt es Leute, die haben eine andere Meinung.
Aber das kommt durchaus an der einen oder anderen Stelle hervor. Es gibt durchaus Menschen, Leute, die am wissenschaftlichen oder am Bericht des IPCCs mitgearbeitet haben, die sich heute davon abwenden. Da gibt es verschiedenste Namen.
Wer?
Das spielt keine Rolle. Lüning zum Beispiel.
Das spielt eine Rolle jetzt gerade hier.
Ja, Lüning zum Beispiel.
Wer ist das?
Herr Lüning hat mitgearbeitet am Bericht. Oder nehmen Sie auch Herrn Fahrenhold hier, der also durchaus dort eine
andere Position... Den ehemaligen Hamburger Umweltsenator, meinen Sie jetzt?
Und viele andere auch. Wir müssen uns da gar nicht verengen.
Doch.
Nein,
Herr Kotrin, bitte.
In den 70er Jahren,
ganz kurz.
Da gab es eine Einigkeit in der Wissenschaft.
Nein, diese Sendung funktioniert anders.
Herr Kotrin,
nein, das geht nicht. Ich stelle Ihnen eine klare Frage und sage Ihnen, welche Wissenschaftler? Ich würde gerne wissen, wer das ist. Auf wen berufen Sie sich? Das ist
eine ganz einfache Frage. Aber Sie erhalten die Antwort, ich suche die raus, ich bringe die morgen auf meine Webseite und dann können wir da gerne weiter diskutieren.
Aber Sie energiepolitischer Sprecher der AfD.
Genau.
Also man hört schon, und so geht es die meiste Zeit eigentlich so.
Ja, das Problem ist halt, ich habe auch versucht, mir das anzugucken und habe nach ein paar Minuten entnervt ausgeschaltet. Und das Problem ist, und genau darum bin ich auch der Meinung, dass man AfD-Funktionäre grundsätzlich nicht einlädt und ihnen keine Bühne bietet, egal in welcher Konstellation. Er ist als Gewinner rausgegangen, weil er war der einzig Besonnene. Und genau das ist es, was rechts außen gefeiert werden wird. Denen geht's nicht um Fakten. Rechts außen, schon im rechten Rand geht's nicht um Fakten. Rechts außen erst recht nicht. Denen geht's nur um Emotionen. Und emotional hat dieser AfD-Typ gewonnen.
Ja,
das war der Fehler.
Ja, nicht fertig gesehen, hast
das stimmt
ja
allerdings,
gesagt,
ja.
Ne? Deswegen lass mich mal weitermachen, dann können wir da hinterher nochmal zu der Frage zurückkommen, ob der Typ gewonnen hat. Also Lanz, klar, der Lanz ist sehr hart dran so, bleibt nicht locker und fragt dann auch nochmal ganz konkret nach.
Und nochmal die simple Frage, oder ich kann sie mir eigentlich auch sparen. Das heißt, welcher Wissenschaftler sagt Ihnen, ernstzunehmender Wissenschaftler, dieser Klimawandel, der gerade stattfindet, ist nicht menschengemacht. Wer sagt Ihnen das?
Nehmen wir zum Beispiel den Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Er sagt ganz klar,
wer ist das?
Der Physik-Nobelpreisträger.
Kennen Sie?
Also der Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger, den Namen, den merken wir uns. Der kommt nachher nochmal.
Ja.
Jetzt kommen wir erstmal zu Melanie Ammann. Die macht nämlich nochmal so eine Metaebene auf und erklärt nochmal, warum es problematisch ist, wenn so ein Typ in der Talkshow sitzt und wie die meisten Talkshows dann dazu beitragen, dass diese Desinformation und dieses Zweifelsäen und so weiter immer weiter in die Mitte des Diskurses rücken dadurch.
Es war sehr interessant. Herr Cotré sagte, ich habe eine andere Meinung. Und ich sage dann immer, ja gut, jeder hat ein Recht auf eigene Meinung. Wir sind glücklicherweise ein freies, liberales Land. Jeder kann denken und sagen, was immer er möchte. Aber niemand hat ein Recht auf eigene Fakten. Ich frage ihn mehrfach nach Fakten, nach Namen, Zahlen, Daten und er schwimmt ein bisschen rum.
Das stimmt doch nicht.
Doch.
Wir haben
es ihm
geliefert.
Wir
haben es ihm geliefert.
Okay.
Ganz offensichtlich.
Wie gehen wir damit um?
Ja, wir haben ganz offensichtlich.
Wir können uns als Gesellschaft, das war meine Eingangsthese, immer schwerer auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen. Das ist schwierig, weil dann kannst du politisch nicht mehr richtig agieren. Wenn du etwas beschließt, etwas machst, weißt du, du hast die Hälfte deines Landes gegen dich. Und wenn du es anders machst, hast du die andere Hälfte gegen dich. Das heißt, irgendwann kommen wir als Gesellschaft an so einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht.
So ist es. Und ich finde, diese Versuchsanordnung hier zeigt, dass wir da auf einem ganz, ganz schlimmen Weg sind. Weil wir haben hier zwei Menschen sitzen. Der eine ist ein international anerkannter Fachmann in seinem Gebiet, der die Meinung hat, die auch, würde ich sagen, 99,5% der Menschen, die sich auskennen mit dem Thema, sich fachlich auskennen mit dem Thema, vertritt, der hier mit den Fakten argumentiert. Und wir haben jemanden, der, Entschuldigung, aber einen Populisten, der mit seiner Meinung dagegen hält und mit einer Suppe aus hier und da ein paar Namen, die in den Raum geworfen werden, von Menschen, deren Qualifikation in keiner Weise mit der von Herrn Latif ebenbürtig ist, der sozusagen operiert und hier eine Zahl Zentral, dort die University of Alabama, und also einfach ein Mischmasch aus, das Zweifel säen soll letzten Endes, das Nebelkerzen wirft und wo ich wahrscheinlich vermute, dass die Leute am Fernseher sich sagen, gut, da sitzen zwei, die sind offensichtlich unterschiedlicher Meinung. Mhm.
Das ist ja das Problem, ne? Also das ist das, was du auch meinst.
Mhm. Ja.
Flood the zone with shit. Und dann hast du in der Regel einen Moderator oder Moderatorin, die nicht in der Lage sind, diese Aussagen irgendwie zu checken, zu zeigen, dass es Lügen sind, dass es gezielte Desinformation ist, das klarzustellen. Also du bist da ja auch leid erfahren, oder?
Bisher hat Cotré ausschließlich gelogen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Aber okay, ja. Hm?
Genau. Also, und ich meine, ich habe auch neulich im Deutschlandfunk zum Beispiel genau so ein Interview mit Sarah Wagenknecht gehört, wo einfach der Moderator, die hat halt aber wirklich auch so eine Salve von Desinformation in einen Satz gepackt. Also ganz, ganz viele Sachen. Dann schafft er das halt, eine Sache zu widerlegen, der Rest bleibt stehen.
Ist,
ne?
Ja, das ist der Trick, das ist schon die Strategie der Neonazis in den 80er und 90er Jahren gewesen, die Diskurshoheit zu erlangen.
Ja.
So. Da ging auch mit Rechten reden, war ja so ein Buch, das meist missverstandene Buch des bisherigen Jahrtausends, glaube ich. Da ging es auch genau darum, wie diese Strategie funktioniert und was man dagegen tun kann, falls man mal mit Rechten reden sollte.
Genau. Noch zwei Clips, dann haben wir es geschafft. Also wie hat der Typ der AfD darauf reagiert? Der fühlte sich dann natürlich so in die Ecke gedrängt und die reagieren dann natürlich mit Rumopfern.
Zwei Drittel der Deutschen wollen sich öffentlich nicht mehr äußern zu den Themen Migration, Islamisierung, Gender, Homosexualität.
Wir reden gerade über Klima.
Das heißt, die Meinungsfreiheit ist eingeengt und ist in Gefahr.
Es geht ja nicht um die Frage, ob sie etwas sagen dürfen. Es geht um die Frage, ob ihr Wortbeitrag als... Es geht nicht um die Frage, ob sie etwas sagen dürfen oder nicht, sondern es geht um die Frage, ob ihr Wortbeitrag als Expertenbeitrag wahrgenommen wird. Oder ob ihr Wortbeitrag und ihre Meinung... Nein, ich erkläre Ihnen nur, wie ich es gemeint habe. Es geht darum, ob ihr Wortbeitrag vom Inhalt her und von der Sachaussage her, ob er dasselbe Gewicht und dieselbe Bedeutung hat, wie die Aussage von jemandem, der sein Leben der Wissenschaft verschrieben hat.
Soweit so normal.
Guter Trick.
Lassen Sie doch die Zuschauer selber entscheiden. Genau.
Das ist ungefähr so wie Precht und war das Precht oder Wälzer, der dann als Niggemeier ihn in die Ecke gedrängt hat, auch gesagt hat, lassen wir doch einfach das Publikum darüber abstimmen, was richtig ist und was falsch.
Ja.
Genau, die können das alle beurteilen. Wir können das alle so gut beurteilen.
Wir sind solche.
Und gerade die AfD, also gerade die Leute, die wirklich Demagogen sind, wollen auf einmal das Ziel ihrer Demagogie entscheiden lassen. Sehr schön, ja.
Ja, so. jetzt kommt der Showdown. Natürlich will der Typ immer weiter Zweifel sehen. Also das ist, merkt man auch in der ganzen Sendung, das ist die Strategie. Und er macht dann halt einfach weiter.
Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, die also darlegen kann, dass wir wirklich mit einer Häufung von Extremwettern...
Aber was ist denn Ihre Antwort auf dieses Problem?
Unsere Daten beginnen, oder die Daten des Deutschen Wetterdienstes bei uns in Deutschland, die beginnen 1881. Anhand dieser Daten kann man ganz eindeutig ablesen, dass Wetterextreme zunehmen.
So.
Ja? Und Sie stellen sich jetzt hin und sagen, das ist alles Zufall. Ja? Ich kann Ihnen x andere Beispiele nennen. Ich kann Ihnen statistisch signifikante Trends nennen anhand der Messungen, die wir haben, die zeigen, dass Extremwetter zugenommen haben. Und jetzt setzen Sie sich hier hin und sagen, es stimmt nicht. Auf welcher Datenbasis machen Sie diese Aussagen? Worauf berufen Sie sich?
Ich will also die Diskussion eigentlich immer wieder versachlichen, aber das klappt eben leider nicht.
Wir haben festgestellt, Herr Cotré, das könnte damit zu tun haben, dass Sie ständig mit Gefühlen argumentieren, aber wenig mit Fakten.
Das machen Sie und Frau Ammann.
Nein, Frau Ammann sagte gerade 400 Waldbrände. Sie sagten, mein Gefühl ist, wenn ich so das Radio anhöre,
ist
Apokalypse, aber eigentlich
Argument,
ist es doch ganz
was
anders.
Sie brachte. Sie hat dieses Gefühl.
Und Sie haben immer noch nicht geantwortet auf die Frage, Ihr Nobelpreisträger übrigens, Herr Cotré, ganz kurz, der Nobelpreisträger, den Sie gerade zitiert haben, ne? Der Quantenphysiker.
Jetzt kommen wir mal auf den
spannenden Punkt. Ganz kurz.
Ja, bitte.
Er ist 2017, Kollegen in der Regie haben das gerade recherchiert, 2017 zusammen mit anderen auf die Straße gegangen, weil er sich Luft machen wollte, weil er sauer war über Klimaleugner. Das ist der Mann, den Sie gerade als Kronzeugen zitieren.
Klimaneuerung ist ja. Ich weiß nicht, wen Sie damit meinen.
Also ich auch nicht. Komm, ich muss jetzt kurz nachdenken.
Also die, aber ich habe eine Idee. Darüber streiten.
Sie haben gerade Herrn Zeilinger hier als Argument in die Runde geworfen.
Entschuldigung, ich habe zitiert. Wollen wir nochmal zurückspulen? Dann hören wir uns das mal an.
Was haben Sie denn zitiert? Was haben Sie denn zitiert?
Haben Sie nicht zugehört?
Herr Zeilinger, was hat Herr Zeilinger gesagt?
Ich werde es hier nicht nochmal wiederholen, weil es einfach oder für Sie. Okay, gut, Herr Lanz. Also für Sie nochmal. Dann Na, ich glaube, die anderen haben es mitbekommen. Okay. Also Herr Zeilinger hat eben gesagt, dass sich die Wissenschaft nicht sicher sein kann, die Zukunft vorherzusagen mit Sicherheit.
So. Das ist ja ein ganz allgemeingültiger Satz, den auch Relativ unterschreiben würde,
genau
den Dr. Melanie Hamann unterschreiben würde und sogar
Forschung zu. Der passt hier, also genau.
Dieser Mann ist auf die Straße gegangen aus Protest gegen Klimaleugner. Ich bitte Sie, der Mann ist alles, sage, aber sicher kein Kronzeuge für Ihre kruden Thesen. Sicher
wenn
nicht.
Ich jemanden als Klimaleugner bezeichne, dann will ich ihn nicht ausreden lassen, dann will ich ihn stigmatisieren.
Okay.
Und das ist das Problem bei uns überhaupt in vielen Bereichen. Wir diskutieren einfach viel zu wenig. Also nicht mal
Herr Kotré,
wir kommen vielleicht nachher noch mal zum Thema.
Die Kollegen aus der Regie haben gerade noch mal den gesamten Satz von Herrn Zeilinger, den Sie gerade sehr krude zitiert haben, noch mal rausgesucht.
Gern.
Wissen Sie, wie der geht?
Gern. Also
die Verfälschung und Verleumdung von Tatsachen zu ideologischen Zwecken, und an dem Punkt kommen Sie ins Spiel, bedrohen nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Grundlagen der Demokratie.
Genau,
das ist das krasse Gegenteil dessen, was Sie gerade hier insinuiert und in den Raum geworfen haben. Warum zitieren Sie diesen Mann?
Aber Herr Lanz, also mit welchen Methoden arbeiten Sie jetzt hier?
Wieso?
Sie können doch nicht einen anderen Recherche. Satz,
das ist ein Live-Faktencheck, den Sie gerade nicht bestanden haben.
Es ist 2023. Sie können es auch morgen auf Ihrer Seite machen. Das ist egal.
Genau.
Sie werden aber nichts anderes finden.
Ja.
Der Live-Faktencheck 2023.
Gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist genau das, was ich mir seit ich denken kann, von solchen Sendungen und solchen Redaktionen wünsche, dass da noch eine Batterie Faktenchecker sitzt, die das Gesabbel von solchen Spacken sofort auseinandernimmt.
10 Jahre nach der Gründung der Zeilinger. AfD.
Ja, also.
Halleluja.
Der Typ, der hat also durchgehend, er hat die Unwahrheit gesagt, muss man ja sagen, weil es kann ja immer noch sein, weil er ist ja ein Opfer, das haben wir alle gesehen jetzt, er ist ja ein ganz armes Opfer.
Ja, mit das welchen wird, Methoden ich, arbeiten Sie denn hier, Herr Lanz?
Ja, genau. Der ist jetzt ein ganz armes Opfer, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, wäre ich irgendwie in diesen entsprechenden schwachmaten Telegram-Gruppen unterwegs, wird der auch genau dafür gefeiert, dass er das Opfer ist, dass er ja den Diskurs offen halten will, das heißt, er hat die Unwahrheit gesagt. Und zwar hat er mehrfach die Unwahrheit gesagt. Ja. Fritz Fahrenhold, da hat der Lanz sogar noch gezuckt. Er hat gesagt, Moment mal, der ehemalige Bürgermeister. Ja, genau. Fritz Fahrenhold hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Die kalte Sonne. Ein unglaublicher Unsinn darüber, woher es kommen könnte, dass sich hier das Klima erwärmt. Lüning hat am IPCC-Bericht meines Wissens noch nie mitgeschrieben. Sondern es vielmehr stand er sehr lange auf der Lohnliste der fossilen Industrie. Ja, und Zeilinger ist halt Quantenphysiker. Der ist kein Klimaforscher.
Nö, aber das ist halt aber offensichtlich auch so, auf der Seite der Klimaforscher, ja.
Das ist ein ganz billiger Trick ist das, den die AfD auch ganz besonders oft benutzt. Die AfD operiert sehr stark mit Titeln. Die so wie Monstranzen vor sich hergetragen werden. Einmal selbst, also du wirst zumindest habe ich noch keinen AfDler gesehen, der promoviert hätte und nicht diesen Doktortitel führen würde. Ja, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mit denen ich so zu tun habe, die verzichten doch, die sagen mir sogar, nennen Sie mich nicht Doktor, wir sind hier nicht beim Arzt. Ja? Das ist das eine. Und natürlich in einer Gesellschaft, die so unglaublich viel Wert auf Titel legt, wo der Doktor, Dr. Franziska Giffey, die ist jahrelang auf diesem Ticket geritten, weil das ja besondere Kompetenz und Ernsthaftigkeit ausstrahlen würde. Und das ist, was der versucht, dieser AfDler, indem er, Anton Zeilinger, ja gut, Linus Pauling, kann ich auch immer sagen, Linus Pauling war auch ein Nobelpreisträger, der sich irgendwann eingebildet hat, dass hohe Dosen Vitamin C vor Krebs schützen könnten.
Ja.
Was halt Quatsch ist, Und noch ein Wort zum Spiegel, das Ding kenne ich, diese 97% der Klimawissenschaft weltweit sind sich einig, da hat er nur halb recht, weil er sagt, dass der Spiegel zugeben musste, dass es nicht stimmt. Jein, 97% sagen nicht, dass es nicht so ist.
Ja.
Das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Ein Teil sagt, ja, es ist menschengemacht, ein Teil sagt gar nichts. Also das ist ja auch nur eine Meta-Analyse gewesen, die da gemacht wurde. Die haben einfach geguckt, was sagt die Klimaforschung weltweit? Ein Teil sagt, das ist menschengemacht, ein Teil sagt gar nichts, ein Teil sagt, nö, beziehungsweise eher nicht. Also 3% gehen davon aus, dass es auch irgendwas anderes noch sein könnte. Ja. Aber 97% sagen nicht, dass es nicht so ist. Und daraus kann man, denke ich, ableiten, dass sie grundsätzlich auch der Meinung sind, dass es so ist.
Ja.
Weil wenn sie anderer Meinung wären, hätten sie es formuliert.
Ja, jedenfalls.
Aber das mit dem Faktencheck,
ja,
nicht schlecht. Man hätte es trotzdem anders machen können. Und da bin ich dann immer noch der Meinung, man darf rechtsextreme Funktionäre nicht in die Öffentlichkeit lassen. Die Themen, die diese Leute adressieren, ja, und ich habe auch nicht rausfinden können, jetzt ehrlich gesagt, was für ein Thema hat der eigentlich adressiert, warum hat der da überhaupt gesessen?
Ja, schon wegen der Klimageschichte, glaube ich. Und er vertritt letztendlich ja die Leute, die sich weiterhin in dieser Gesellschaft gerne einreden wollen, dass es kein Problem gibt.
Naja, da gibt's aber, da hätte man aber jemand Besseres einladen können, ne? Da hätte ich jemanden einladen können, oder da hätte man jemanden einladen können, der sagt, naja, das wird halt, es ist halt, wir haben halt Klimawandel, aber das ist alles nicht so schlimm. Ne? Das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird oder sowas. So jemanden hätte man einladen können. Und nicht irgendwie einen von genau dem Trottelverein, der so tut, als würde er die Klimakrise leugnen, was sie natürlich nicht tun, weil der weiß ganz genau, dass wir eine Klimakrise haben. Der weiß aber auch ganz genau, dass es eine Wählerbasis hier im Land gibt, die dumm genug ist, ihm auf diesem Pfad zu folgen.
Naja, die AfD hat ja diese Doppelstrategie beim Thema Klima. Sie sagen ja, wir leugnen das nicht, aber, und dann kommen sie ja irgendwelche Relativierungen.
Ah, das mit dem Faktencheck? Mit so einem Faktencheck kann man das bringen, solche Leute einzuladen. Ja. Dann kann man das bringen mit so einem Faktencheck. Wo man es aber dann wieder nicht bringen kann, das war in dieser Sendung halt auch dieses, ich kann ja verstehen, dass Mujib Latif total empört ist über, also ich meine, das ist eigentlich, hätte dieser,
das ist eine Beleidigung eigentlich.
Ja, ne? Ja, das eigentlich hätte der es verdient gehabt, dass man Latif ihm eine schmiert. Das ist wirklich, oder die Sendung verlässt
nicht und sagt, seine
Scheiß.
Art.
Ja. Natürlich nicht. Aber die Sendung zum Beispiel verlässt und sagt, nee, diesen Scheiß mache ich nicht mit. Ich lasse mich doch nicht verarschen. Entweder sie schmeißen den jetzt raus, Herr Lanz, oder ich gehe. Kann man auch machen.
Ich meine, wie gesagt, deswegen habe ich sie auch mit reingenommen hier in diese Beispiele, dass Melanie Amann eben wirklich auch nochmal die Metaebene aufgemacht hat, um zu erklären, wie das funktioniert und warum es ein Problem ist, dass der da sitzt.
Ja. Die haben nur zu viel durcheinander geredet.
Das war
und
sehr.
Ja. Bei Durcheinanderreden gewinnt immer der Nazi.
Weiß ich nicht.
Ja. Weil der ist der Besonnene. Guck mal, die anderen sind doch die Extremisten. Die anderen sind die Schreier. Wer laut schreit, hat Unrecht. Ja. Solche Dinge. Und das ist du darfst nie vergessen, mit wem du es da zu tun hast. Ne? Wie gesagt, der Typ, der weiß ganz genau, was er tut. Der ist im Grunde.
Das ist gezielte Desinformation.
Ja, genau. Der weiß ganz genau, hier, da sind 20% Idioten, die folgen mir, wenn ich genauso arbeite, wie ich arbeite. Das ist.
Das stimmt.
So. Und darum regt er sich halt auch gar nicht so sehr auf, wie er da sitzt und einfach ruhig bleibt, weil er ganz genau weiß, was das Ergebnis sein wird.
Es ist schon ein Sieg, dass er da sitzt.
Im Grunde ja.
Ja. Ja, aber ich dachte, als ich das gesehen habe, so, das müsste man echt in die Schulen geben, dass wirklich das im Politikunterricht oder so mal angeschaut und analysiert wird, wie funktionieren deren Strategien so, weil ich finde, man es da wirklich sehr gut lernen kann. Also in diesem Ausschnitt, der ist insgesamt etwas über 20 Minuten und auch vielleicht mal mit Familienmitgliedern diskutieren oder so. Ich finde es wirklich viel zu lernen und deswegen unterm Strich bin ich sehr froh, dass es das gab. So.
Es ist leider aber auch viel zu lernen über die Moderation einer solchen Sendung und das hat Lanz auch nicht gut gemacht.
Ja, gut.
Muss ich auch mal sagen. Also da ist dann Lanz, aus irgendeinem Grund ist der dann persönlich auf einmal wieder so sehr involviert.
Ja, der war total empört.
Also. Ja, genau. Ja, ja. Und das,
ja.
Ja, weiß ich nicht, was war da, vielleicht muss er das auch noch lernen, weil das ist ja auch es ist kein allzu neues, aber doch ein vergleichsweise neues Phänomen. Vielleicht muss er einfach noch lernen, sich dann auch zurückzunehmen und wirklich zu Ammann und Latif zu sagen, na, lassen Sie mal ausreden. Und dann muss jemand im Hintergrund sitzen und mitschreiben, so wie ich das gemacht habe. Bei mir auf dem Zettel steht, Fahrenholt, Lüning, Zeilinger, Spiegel 97%. Ja. Das sind die, das habe ich hier stehen und während du das vorgetragen hast, habe ich mit einem halben Hirn nochmal nachgeguckt.
Ja, genau.
Und das muss eigentlich da immer passieren. Und dann kann der ausreden und dann kriegt er halt seinen Quatsch direkt in die Ohren gehauen.
Ja. Und das also wirklich, also es hat mir einfach Mut gemacht, weil das fehlt ja, du sagst das ja wirklich auch schon seit 10 Jahren oder so, ja, dass das man das genau so machen muss. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich das so gesehen habe. Und ich hoffe, dass das jetzt der neue Standard wird in den nächsten Jahren.
Wir bleiben am rechten Rand und gucken nach Polen. Nur weil Polen stabil gegen Russland steht und sich ökonomisch auch sehr gut entwickelt, heißt das noch lange nicht, dass es in Polen jetzt auf einmal alles in Ordnung ist. Ne? Also Polen ist lange Zeit das Sorgenkind oder eins der Sorgenkinder der Europäischen Union gewesen und ist es auch immer noch. Der Liberalismus vor allen Dingen und der Rechtsstaat, die haben da immer noch denselben Druck von der Peace-Partei, der Regierungspartei gerade, wie sie Druck hatten, bevor die Russen gekommen sind. Die Peace-Partei regiert gerade. Im Herbst sind Neuwahlen, da würden die dann gerne zum dritten Mal an die Macht gewählt worden. Und die versuchen gerade einen Gesetzentwurf durchzubringen. Und zwar für eine sogenannte staatliche Kommission für die Untersuchung der russischen Einflüsse auf die innere Sicherheit der Republik Polen in den Jahren 2007 bis 2022. Der Laden soll so designt sein, dass er selbst dann weiterarbeiten würde, wenn es einen Machtwechsel im Herbst geben sollte. Und dabei sind zwei Dinge bemerkenswert. Also 2007, also 7 bis 22 soll die Kommission angucken. 7 bis 15 war Donald Tusk an der Regierung mit seiner Bürgerplattform. Ist heute Oppositionsführer, fordert also im Herbst die Peace-Regierung heraus. Die Peace wirft Tusk vor, damals zu russlandfreundlich gewesen zu sein.
Ja.
Und jetzt kommt's. Die Kommission soll ausgestattet werden mit den Befugnissen des Staatsanwaltes und des Richters. Also Exekutive und Judikative gleichzeitig. Die würden Strafen verhängen können, zum Beispiel sowas wie ein 10 Jahre Berufsverbot für Beamte, die öffentliche Gelder kontrolliert haben.
Krass.
Ja? Oh. Der Senat hat das Gesetz abgelehnt, es ist dann ins Unterhaus gegangen. Im Unterhaus hat die Peace eine Mehrheit. Wahrscheinlich wird heute, eventuell haben sie sogar schon, während wir hier aufzeichnen, ich kann da ja nochmal nachgucken, heute wird wahrscheinlich noch darüber abgestimmt. Danach müsste der Staatspräsident das Ding noch unterschreiben. Keine Ahnung, wie stabil der ist in der Sache. Und je nachdem bin ich dann auch noch gespannt, was die Europäische Union dazu sagen wird, weil Gewaltenteilung ist das, glaube ich, nicht mehr.
Nee. Ja. Oh Mann.
Ja, so versuchen sie es. Die Rechten versuchen, auf Teufel komm raus, an der Macht zu bleiben, egal was sie damit machen. Wobei man ihnen zugestehen muss in Polen, wobei da auch noch die Frage ist, ob es ihretwegen oder trotz dieses Rechtsrucks passiert, Polen ökonomisch sehr gut dasteht im Moment. Das ist ein sehr dynamisches Land.
Wahrscheinlich trotz.
Würde mich nicht wundern, wenn es trotz ist, ja.
Wir bleiben im Osten, schauen noch ein Land weiter östlich, dann landen wir in Belarus. Wir hatten ja letzte Woche über Belarus gesprochen, weil Lukaschenka 6 Tage nicht gesehen worden war und es Gerüchte gab, er sei tot, was er nicht ist. Mhm. Aber die spannende Frage ja am Ende lautete, was tut denn der Westen eigentlich, um zu verhindern, dass Belarus von Russland annektiert wird? Ja, also können wir eigentlich irgendwas tun, ist dann die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, wo ich auch noch keine Antwort drauf habe. Jetzt gab es jedenfalls diese Woche eine neue Nachricht. Russland hat ja schon lange einen Fuß in der Tür in Belarus. Inzwischen würde ich sagen, hat der Fuß das ganze Bein nach sich gezogen. Die Agentur TASS hat gemeldet, dass die Verlagerung taktischer Atomwaffen von Russland nach Belarus begonnen hat. Mhm. Und das ist ein weiteres Faktenschaffen oder Tatsachenschaffen hier in diesem Zusammenhang. Natürlich dient es auch dieser Drohkulisse, die Russland gerne mit den Atomwaffen bauen möchte im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Aber es dient natürlich auch, Hanna Ljubakova, von der hatte ich ja letzte Woche auch schon ein bisschen gesprochen, hat so ein paar ganz schöne Zitate im Zusammenhang mit diesem Vertrag, auch mit diesem Jahr, wie jetzt auch Lukaschenko, welches Wording er benutzt. Und das ist schon ein Wording, wo man sieht, da wird ihm eigentlich von Russland was diktiert. Und er hat offensichtlich nicht mehr die, was er früher ja lange Zeit hatte, also viele Jahre, die Kraft oder den längeren Hebel hat er nicht mehr, um sich dem auch zu widersetzen und zu sagen, wir sind ein souveränes, eigenständiges Land. Und seit Februar wissen wir ja auch, da gab es ja ein Dokument, was geleakt worden war, was die Pläne Russlands offengelegt hat, dass bis 2030 eigentlich Belarus einzuverleiben sei. So. Mhm. Es gibt auch eine gute Nachricht zu Belarus, oder ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, das kann man diskutieren. Roman Protasevich, erinnerst dich vielleicht, das war der Mann, der einen Telegram-Aufklärungskanal namens Nexta hatte.
Ach, wo die Russen das Flugzeug runtergeholt
haben. Genau, das Ryanair rauszuziehen,
wo sich niemand beschwert hat drüber. Das fand die.
Die fiktive,
das war noch vor 22, ne?
Genau, die fiktive Bombendrohung, dann Landung in Minsk festgenommen, zusammen mit seiner Freundin.
Genau.
Dann gab es einen TV-Auftritt, wo er ein Geständnis abgegeben hat und ja teilweise Sachen relativiert hat. Da gingen alle davon aus, dass das erpresst worden ist. Also das ist ja auch eine typische Praxis in solchen Regimen und auch in Belarus, dass man eben Geständnisse ja erzwingt mit Gewalt. Und der wurde jetzt gerade begnadigt. So, ich sage, das ist eine gute Nachricht, weil jeder freigelassene Oppositionelle in Belarus, wo ja wirklich auch Folter und Misshandlungen an der Tagesordnung sind, erstmal eine gute Nachricht ist, weil ein Mensch weniger gefoltert und misshandelt wird. Aber gleichzeitig sind viele eben auch sehr skeptisch, weil man wird nicht, eigentlich wird man nicht einfach so begnadigt und freigelassen. Und wie gesagt, das Geständnis war schon inszeniert. Jetzt gibt es eben Spekulationen, ob er kollaboriert mit der Regierung und wie es jetzt weitergeht. Und das Ganze, ja, ist noch so sehr viele Fragezeichen. Decoder hatte diese Woche auch einen sehr langen Artikel über Repression in Belarus, den ich empfehle und auch verlinke in den Shownotes. Da wird nochmal ganz gut geschildert, wie krass auch im Vergleich zu Russland zum Beispiel, und das ist relevant für die Freundin von Protasevich, Sofia Sapega, die ist nämlich russische Staatsbürgerin und die hat auch 6 Jahre Haft bekommen, also die, ne, die wurde auch mit diesem aus dem Ryanair-Flugzeug rausgeholt und festgenommen. Die wird jetzt nach Russland ausgeliefert und dann stellt man sich ja die Frage, ist das gut oder ist das schlecht für sie? Und dieser Decoder-Artikel macht nochmal ganz schön deutlich, dass es momentan gut für sie ist, weil die Bedingungen in Russland noch besser sind für so Leute wie sie als in Belarus. Also Belarus hatte ja auch letztes Jahr die Todesstrafe wieder eingeführt und geht halt extrem gnadenlos wirklich mit Folter und Misshandlungen in Gefängnissen und so weiter gegen Oppositionelle oder einfach Leute, die an Protesten teilgenommen haben und sonst gar nicht so viel gemacht haben oder auch Journalistinnen vor. Und in dem Artikel habe ich noch einen Satz mitgebracht, weil ich den so interessant fand, heißt es, ich zitiere, ob Putins Regime exakt den Weg des belarussischen Systems einschlagen wird, ist unvorhersehbar, doch es besteht ein reales Risiko, dass den Russen eine viel breitere Eskalation der inneren Repressionen erwartet, sobald der Kreml sein Potenzial auf dem ukrainischen Schlachtfeld als erschöpft betrachtet und die Frustration über diesen Misserfolg irgendwohin kanalisiert werden muss. Zitat Ende. Also eigentlich geht es diesen Leuten als erstes an den Kragen, wenn es in der Ukraine schlecht läuft. So, das ist die These, die ich sehr nachvollziehbar finde. Und wenn ich gerade schon in diesem Themenbereich bin, vielleicht noch kurz über Bachmut sprechen. Bachmut, die Stadt in der Ukraine, um die jetzt monatelang gekämpft wurde, vor allem Wagner gegen ukrainische Soldaten, gehört jetzt erstmal den Russen. Die Ukraine hat irgendwie angedeutet, dass sie es der russischen Armee so schwer wie möglich machen möchte, die Stadt zu halten. Aber es bleibt jetzt festzuhalten, Bachmut ist eigentlich der erste größere russische Eroberungserfolg seit letztem Sommer. So. Die Freude darüber ist allerdings total gedämpft. Also die russische Propaganda versucht natürlich, das als Erfolg darzustellen. Aber der Diskurs in Russland ist, geht tatsächlich nochmal ein bisschen anders. Es gibt ja diese bekannten russischen Militärblogger, die immer wieder beim ISW zitiert werden. Und die feiern gar nicht, weil sie halt ganz genau wissen, welchen Preis diese Eroberung hatte. Also ja, die ganz genauen Zahlen, wiederum, das stimmt nicht, sind nicht bekannt so. Aber der Wagner-Chef Prigozhin hat gesagt, also von seinen Wagner-Soldaten sind über 20.000 in Bachmut gestorben. Und man geht davon aus, also ich habe nochmal nachgeguckt, ob es irgendwo Zahlen gibt. In der Wikipedia gab es so eine Tabelle, dass vermutlich 40.000 russische Soldaten oder ja um die 40.000 russische Soldaten dort gestorben sind. Das wären mindestens doppelt so viele wie ukrainische. Und da nehme ich
das richtig verstanden habe, ging es aber auch genau darum.
Ja, ja, oder? Genau, ja, genau. Es ging darum, die beschäftigt zu halten.
Genau.
Und auch, dass die sich nicht auf die Frühjahrsoffensive vorbereiten können, sondern halt wirklich hier immer weiter kämpfen. Und ein russischer Politiker, Viktor Alksnis, hat das sehr knapp zusammengefasst und gesagt, naja, also die sowjetische Armee hat in 9 Jahren Afghanistan wesentlich weniger Soldaten verloren. Also weniger als die Hälfte auch. Und Prigozhin stänkert weiter, also der stänkert ja seit einigen Wochen.
Damals waren auch klügere Leute an der Macht. Also Gorbatschow hat halt viel mehr begriffen gehabt als Putin.
Ja.
Auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, aber ja.
Ja, trotzdem führte es wahrscheinlich am Ende zu einem Ende der Sowjetunion, aber gut. Prigozhin, wie gesagt, seit Wochen sehr, sehr anti-Verteidigungsministerium in Russland, also es gibt ja diverse Videos auch in Social Media, hat diese Woche gesagt, oder gewarnt, muss man sagen, dass, Zitat, die russische Elite in eine Situation kommt, die wie die Revolution von 1917 enden könnte, als Soldaten und ihre Angehörigen sich gegen die russische Regierung auflehnten. Mhm. Und das passt ja ganz gut zu dem, was auch der Dmitri Gluchowski bei uns gesagt hat. Ne? Also, dass so das Potenzial eigentlich derjenigen, die entweder Angehörige sind oder die aus dem Krieg zurückkommen, sich gegen das Regime aufzulehnen, das war ja auch das, was er so als das größte Potenzial eigentlich gesehen hat, dass sich in Russland was ändern könnte. Und ich fand es jetzt einfach sehr interessant, das von Prigozhin zu hören. Dann gab es noch die Städte Belgorod und Krasnodar, die diese Woche in die Schlagzeilen geraten sind. Belgorod ist eine Stadt an der Grenze zwischen Russland und Ukraine, sehr nah bei Kharkiv. Krasnodar.
Erstaunlich guter Asphalt.
Erstaunlich guter Asphalt, wie meinst du das?
Ja, ich habe so Bilder gesehen, wie da diese bewaffneten Trolle da unterwegs waren. Und ich dachte, wow, haben die da gute Straßen. Aber klar, das ist halt Aufmarschgebiet. Ne?
Ja, Krasnodar ist gar nicht so nah an der Grenze, aber nicht weit weg von der Insel Krim, also so ein bisschen hinter Slawiansk, im Landesinneren so ein bisschen mehr. Was ist passiert? Beide Städte wurden angegriffen. Es gab Explosionen, Sabotage und Belgorod diese Woche war sehr viel in den Schlagzeilen, weil es eben so aussah, als wäre da irgendwie so eine, wie es hieß, russische, aber eben Putin-kritische Truppe einmarschiert. Also und
pro-ukrainische, nee, warte mal, wie haben Sie es, das war eine sehr witzige Bezeichnung, russische, Anti-Kreml, ich weiß es auch nicht mehr, ja.
Pro-ukrainische Truppe, genau.
Genau, irgendwie so ein, jedenfalls was sehr Absurdes, also es hat, ja, es ist Krieg und es ist schrecklich, aber ich musste trotzdem sehr viel feixen und schmunzeln über diese Nummer, dass sie da jetzt auf einmal irgendwie die zweitstärkste Armee der Welt noch nicht mehr in der Lage ist, in ihrem eigenen Laden Ordnung zu halten.
Ja. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Unruhe geschafft.
Ja,
Und Russland hat natürlich die Ukraine beschuldigt. Die Ukraine.
Aber wissen wir alle, dass das pro-ukrainische irgendwas waren.
Genau,
Separatisten, die mit einer gecharterten Yacht von Rostock aus nach Belgorod gefahren sind.
Ja, genau. Nein, aber das
wie damals bei der Kursk. Die ist auch mit einem westlichen Fernsehturm zusammengestoßen und hat darum das Brennen angefangen.
Ja,
okay. Ah, nee, jetzt bringe ich Sachen durcheinander.
Nein, das ist alles völlig normal. Nee, aber tatsächlich ist sehr auffällig an der Rhetorik der ukrainischen Seite, dass sie die gleichen Wörter benutzen, wie 2014 die Russen benutzt haben. Ja, um zu sagen, nein, wir haben damit gar nichts zu tun. Also die Ukraine sagt, das sind nicht unsere Soldaten, wir haben damit nichts zu tun, müssen sie auch sagen, der Westen hat ja sehr deutlich gemacht, ihr kriegt die Waffen, aber nur, wenn ihr nicht russisches Gebiet angreift. Insofern weiß ich auch gar nicht, ob sie es jetzt nur so sagen. Sie nutzen auf jeden Fall die Gelegenheit, um mal wieder zu zeigen, dass sie sehr humorvoll sind und so ein bisschen schmunzelnd und augenzwinkernd eben diese gleiche Rhetorik benutzen, wie 2014 Russland benutzt hat. Was bringt das jetzt alles? Also so diese Angriffe in Russland, wo man nicht weiß, jetzt kommt es aus Russland, kommt es aus der Ukraine. Und das fand ich ganz schön im Ukraine-Cast der BBC, dass so eine Stadt wie Belgorod, die war halt vor dem 24. Februar 2022 ein sicherer Ort, ja. Und die Bevölkerung dort sah sich keiner Gefahr ausgesetzt oder so, obwohl ja der russische Präsident behauptete, die NATO sei quasi über die Ukraine eine direkte Gefahr für Russland, ja. Obwohl er das behauptete, gab es keine Bedrohung. Seit dieser Krieg da aber ist die Stadt nicht mehr sicher. Und da ist jetzt eben die Frage, kann die Bevölkerung diesen Zusammenhang langsam mal herstellen? Kapieren die, dass das Gegenteil dessen, was gesagt wird, richtig ist? Und kommt damit dann wirklich auch der Krieg zu Hause an, wie Dmitri Gluchowski ja auch gesagt hat? Also insofern ist das schon interessant und auch gar nicht schlecht, jetzt so, wenn man auf der Seite der Ukraine ist und möchte, dass Russland eben destabilisiert wird, sind diese ganzen Aktionen, von wem auch immer sie sind, gar keine schlechte Idee. Ja, wir werden sehen. Und das sind halt jetzt auch so Diskurse, die trotz der Gleichschaltung der Medien auch in Russland stattfinden. Also so Prigozhin und dieser Vergleich mit Afghanistan.
Findet das wirklich in Russland? Also wird das in Russland rezipiert? Oder naja, ist das jetzt nicht für
über
uns? Die,
nicht über das Fernsehen natürlich, das nicht. Das passiert in Blogs oder auch in so Video-YouTube-Kanälen oder auch bei unabhängigeren Medien wahrscheinlich. Aber das ist schon, das sind, also diese Militärblogger sind eigentlich pro-russisch. Also die sind eigentlich Patrioten, ja.
Ja, die sind alle immer von der Großartigkeit ihrer Nation überzeugt, ja, selbst wenn sie mal Scheiße baut.
Die, ne? Finden, also, die wollen auch die Ukraine platt machen, also da besteht kein Zweifel so. Aber wie das Ganze angegangen wird, das kritisieren sie halt permanent. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, ich weiß nicht, wie tief in die Bevölkerung das reindringt. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die gucken einfach nur Fernsehen und hinterfragen nicht, was sie da sehen. Bei denen kommt es nicht an. Trotzdem habe ich das Gefühl, da ist gerade ganz schön Sand schon im Getriebe dadurch. Mal gucken.
Ja, mal gucken. Ich gehe noch ein Stück weiter in den Osten. Erinnerst du dich, also Tibet, Thema Tibet. Du erinnerst dich, im Februar hat ein 8-jähriger Junge den Dalai Lama besucht. Hat der Dalai Lama dem die Zunge rausgestreckt und gesagt, saug an meiner Zunge. Und was machen wir hier?
Oh Gott, wir schlagen die Hände beim Kopf.
Wir flippen völlig aus. Ne? Weil das ist ja pädophil. Jetzt hat der Anthropologe Magnus Fiskische von der Cornell University mal eingeordnet, was da eventuell dahinter stecken könnte. Stellt sich raus, in Tibet ist es üblich, seine Kinder mit dem Mund zu füttern. Vor allen Dingen ist das ein Brauch, der sich besonders hartnäckig da hält, wo der Dalai Lama herkommt, aus der Ecke. Es gibt sogar einen Scherz in Tibet, wenn die Enkelkinder Süßigkeiten haben wollen und die Großeltern entweder keine mehr haben oder ihnen keine geben wollen, strecken die die Zunge raus und sagen, du kannst meine Zunge essen, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts anderes für dich. So, und jetzt hatte dieser Junge den Dalai Lama gefragt, ob er ihn mal umarmen darf.
Ja.
Und jetzt würde ich mal vermuten, ne, der Dalai Lama hat auch den Pizzawitz nicht verstanden, jetzt würde ich mal vermuten, dass der Dalai Lama sowas nicht machen wird, oder nicht verstanden hat, was er machen soll oder was der Junge will. Also mit anderen Worten, hatte der Dalai Lama nichts, was er dem Jungen anbieten konnte. Und hat darum gesagt, iss meine Zunge. Warum er lutschen statt essen gesagt hat, das bleibt Spekulation. Vielleicht ist er doof, vielleicht hat er, weiß ich nicht.
Er hat nicht das richtige Wort gefunden, im Zweifel. Also das passiert mir hier ja auch oft.
Ja, genau. Und jetzt kommt's. Die ganze Nummer ist chinesische Propaganda gewesen, die gezielt auf den Westen gerichtet war.
What?
Das ist ein längerer Artikel im Diplomat, da zeichnet er das nach, wer da zuerst das Ding, also das ist ja erst 4 Wochen, nachdem das überhaupt passiert ist, ist das irgendwie rumgegangen und so. Das Ding hat so gut funktioniert, weil wir haben keine Ahnung von tibetischen kulturellen Praktiken. Keine. Null. Ich kenne noch nicht mal einen Tibeter. Zumindest wüsste ich nicht, dass ich einen Tibeter kenne. Also, ne? So. Was wir auch nicht kennen, also wir wissen nichts von deren Kultur, wir wissen erst recht nichts von, ist meine Zunge in einem nicht sexuellen Zusammenhang. Ja? Außerdem, und jetzt kommt's, was wir hier im Westen sehr wohl wissen, in sehr großen Airquotes, ist ja, wie Priester so drauf sind. Ne? Die sind zwar katholisch, aber kennst du einen, kennst du alle. Und was die Katholiken mit kleinen Jungs anrichten, das haben wir in den letzten, also das wissen wir so gut, dass man sich eigentlich fragt, warum diese kriminelle Vereinigung noch nicht verboten worden ist.
Ja, voll.
Ne? So, und zack, Kurzschluss, bei uns in den Köpfen, in unseren westlichen. Ja, der Dalai Lama ist eine Art Priester. Priester sind ja alle pädophil. Also ist der Dalai Lama pädophil. Das Ding ist bei uns ausgelöst worden damit. Und klassischer kann ein Fehlschluss nicht sein, weil da stimmt ja gar nichts. Ja?
Ja.
Außer der Dalai Lama ist eine Art Priester. Ja? Priester sind nicht alle pädophil. Die sehen halt nur so aus. Ja? Und weil man nicht weiß, woran man erkennt, welcher gut und welcher böse ist, denkt man sich lieber, alle sind's. Also sicher ist sicher. Also das ist absolut klassisch. Und das ist, und ganz praktisch kommt jetzt auch, wann immer, ja, irgendwo jetzt darüber berichtet wird, dass China in Tibet mit genozidalen Mitteln, ja, Umerziehung, Sprachverbote, Religionsausübungsverbote, also dass China in Tibet genozidale Mittel anwendet, um sich Tibet oder die Tibeter zu unterwerfen. Immer dann, wenn sowas in der Zeitung steht, werden wir uns ganz versteckt, ganz tief drin in unseren Gehirnen daran erinnern, dass da ja doch noch irgendwas mit Kinderschändern war. Und dann werden die das ja auch vermutlich schon irgendwie verdient haben, die Tibeter.
Oh mein Gott.
So funktionieren solche Sachen. Kann man übrigens auch immer wieder schön, den zitiert er übrigens auch in dem Artikel, immer wieder schön bei George Lakoff, einem amerikanischen, ich glaube, er ist Linguist, nachlesen, wie solche Mechanismen funktionieren. Der hat auch erklärt, wie Donald Trump an die Macht kommen konnte. Das ist auch mit linguistischen Modellen. Diese Sache hat gleich zwei Probleme, diese China-Dalai-Lama-Zungensache. Wir lassen einerseits viel zu leichtfertig mit unseren kognitiven Verzerrungen spielen.
Ja.
Weil wir nämlich eine kognitive Verzerrung, also es gibt so die Mutter der kognitiven Verzerrung, das ist die Verzerrungsblindheit. So nennt man das.
Ja.
Der Volksmund kennt die Verzerrungsblindheit unter einem anderen Begriff, das ist die Selbstüberschätzung. Ne?
Ja.
Ich kann ja gar kein Rassist sein, ich habe einen schwarzen Kumpel. Ne? Das ist Verzerrungsblindheit. Das lohnt sich darum, immer mal wieder, kann man immer machen, einfach am Schreibtisch liegen haben oder mal wieder hinsurfen, so diese Listen zu lesen mit Denkstörungen oder kognitiven Verzerrungen, gibt es ganz viele Listen und Fehlschlüssen, ja, die es da so gibt und so. Einfach immer mal wieder drüber lesen, immer mal wieder drüber lesen, weil im Zweifel hilft es, dich dran zu erinnern, dass du gar nicht so schlau bist, wie du dich gerne fühlst.
Ja.
Und ich mich auch. Ne?
Ja, wir alle. Das ist ja das Gute. Ich meine, das finde ich auch das Entlastende daran. Deswegen so ein tolles Buch dazu ist Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Das geht eigentlich nur um kognitive Verzerrungen die ganze Zeit.
Ja, das ganze Leben ist ja, also wir leben ja kognitive Verzerrungen. Also das Vorurteil ist ja auch im Grunde eine kognitive Verzerrung, die wir aber brauchen. Weil das ist eine Heuristik, die wir brauchen, um mich verrückt zu machen.
Ja, voll. Ja, und ich fand das so schön, weil ich habe das gehört, als ich gerade mit Depressionen zu kämpfen hatte, habe ich das immer zum Einschlafen gehört, als Hörbuch gehört, und das hat mich so beruhigt irgendwie, weil ich halt dadurch auch gelernt habe, dass nicht alles, was ich denke, richtig ist. Und das ist ja eine der wichtigsten Dinge, also Gefühle sind keine Fakten, das ist so für mich die wichtigste Erkenntnis in der Depression gewesen.
Willst du damit sagen, dass diese ganzen AfDler depressiv sind?
Nee, das habe ich nicht gesagt, aber ich meine jetzt wirklich nur in Bezug auf Depressionen, das hilft einem schon sehr, eine Demut einerseits zu entwickeln, was ich für zum Beispiel JournalistInnen unerlässlich finde, also wirklich, das ist so, so wichtig, und andererseits ist es auch für das private Ich eben sehr, sehr gut, wenn man auch so eine, ja, man nicht nur Demut, sondern auch ein Stück weit ein Verständnis für sich bekommt und auch für andere, und dann kann man da auch ein bisschen entspannter mit umgehen, finde ich. Und es gibt einen schönen Podcast, der heißt You Are Not So Smart.
Ja, der ist auch sehr schön, stimmt.
Hat inzwischen gar nicht mehr so sehr, aber früher war es ganz stark immer an diesen kognitiven Verzerrungen dran und die so ein bisschen
auseinandernehmen. Ja, irgendwann hat man die auch abarbeitet. Ja.
Wahrscheinlich, ja.
Ich hatte gesagt, es gibt zwei Probleme. Das eine sind unsere kognitiven Verzerrungen, mit denen da gespielt werden. Und ich sehe da auch wieder, eins meiner Lieblingsthemen, ein Medienproblem.
Ja,
voll. Warum wissen wir eigentlich so wenig über Tibet?
Ja.
Warum ist das so? Warum wissen wir nicht, dass sowas in Tibet möglicherweise, ne? Warum muss da erst ein Anthropologe aus New York kommen? Warum holen unsere Medien sich nicht Expertise, bevor sie aus einem Land was melden, von dem sie überhaupt nichts wissen? Ja, warum kommt in der Tagesschau oder wo auch immer es gekommen sein mag, der Dalai Lama hat einem achtjährigen Jungen gesagt, er soll an seiner Zunge nuckeln? Ohne weiteren Kontext. Warum melden die Nummer überhaupt erst in so einer impliziten Empörung, um sie dann im sogenannten Weiterdreh eventuell richtig einzuordnen, was sie im Übrigen auch nicht wirklich getan haben, sondern die Einordnungen, die ich so gesehen habe damals, waren, ja, das ist andere Länder, andere Sitten, aber das ist universell eklig, das gehört sich nicht. Das war so ein bisschen dieses, warum bleiben die Medien nicht endlich mal gelassen? Die müssen doch langsam merken, dass der Herdentrieb ins Verderben führt, denke ich mir immer.
Klicks, und Klicks, Klicks. Das ist es.
Und über all dem steht, finde ich, wie bei vielen, 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 vielen anderen Themen, meine alte Frage, warum ist unsere Auslandsberichterstattung derart unterausgestattet, während wir uns gleichzeitig 21 Fernsehprogramme und 73 Hörfunkprogramme leisten? Warum ist das so? Warum gibt es nur, was Nandor hatte das doch raus recherchiert. Es gibt 100 AuslandskorrespondentInnen. Warum gibt es nur 100 AuslandskorrespondentInnen? Es gibt ja sogar mehr Länder.
Tja.
Ja, und dann sitzt ein Corrie irgendwo in Singapur und muss es irgendwie komplett Australien mitversorgen. Und Neuseeland. Und Bahrain oder wie es heißt. Oder Brunei, ich weiß es nicht. Da stimmt doch was nicht. Und das ist so ein riesiges Problem, weil nämlich die Auslandsberichterstattung, auch die sorgt dafür, wie ein Land Außenpolitik macht.
Ja, ja, klar.
Und je schlechter wir die machen, und wir machen sie immer schlechter, mark my words, wir haben noch lange nicht alles gesehen, was mir so kolportiert wird. Mhm. Wir machen das immer schlechter. Und das kann nur bedeuten, dass auch unsere Außenpolitik immer schlechter wird, weil sie immer blinder wird. Und da können die noch so viele Dienste, Geheimdienste und wissenschaftliche Dienste haben. Ja. Das ist was anderes. Wenn der Staat ins Ausland guckt, guckt er mit ganz anderen Augen, als wenn ein Korrespondent ins Ausland guckt.
Du hast mir eine goldene Brücke gegeben. Und zwar hat so ziemlich genau zu diesem Thema die Scham gerade einen TED-Talk gehalten.
Ach komm, TED-Talk, die macht jetzt auch noch TED-Talks?
Ja, die kommt ganz groß raus. Der ist das,
wo man groß rauskommt, dann gehe ich da auch hin.
Du musst eingeladen werden.
Ach so, ich dachte, man kauft sich da rein, war da nicht?
Nein.
Ach so, okay.
Also ich weiß nicht, zumindest nicht, wenn man die Scham ist.
Wieso würden die da eingeladen und ich nicht?
Naja, es ist ja ihr großes Thema. Es ist ja wirklich ein besserer Standard für internationale Nachrichten oder eben Nachrichten zu internationalen Themen. Und eins der großen Probleme, sagt sie ja auch, sind auch schon dieses Korrespondentending. Weil was noch viel wichtiger wäre, wäre ja, dass man in den Ländern einfach auch Quellen hat, zuverlässige journalistische Quellen, die einem solche Dinge auch mal erklären im Zweifel. Das wissen nämlich im Zweifel die Korrespondenten auch nicht.
Naja, aber die Corries, die haben in den Ländern schon Quellen. Das nächste Problem ist, dass die Corries alle paar Jahre an einen anderen Standort gesetzt werden oder gar nicht weiter im Ausland arbeiten und dieses Know-how dann mühsam übergeben. Oft
sprechen sie auch die Landessprache nicht, muss man auch noch mal dazu sagen.
Wie willst du das auch machen?
Ja, naja, aber trotzdem. Also da gibt's viele Probleme und das ist exakt Schams Thema. Damit sind wir bei Scham. Diese Woche hat sie das Thema Ruanda ausgesucht, weil da wurde diese Woche ein Mann festgenommen, der seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich auf der Flucht war, der beschuldigt ist, tausende Tutsi während des Genozids in Ruanda ermordet zu haben. Also endlich gefasst und mit den Hintergründen zu diesem Fall hat sich die Scham beschäftigt.
Fulgence Kayishema ist ein sehr bekannter Name unter allen Menschen, die sich mit Ruanda beschäftigen, die sich mit der juristischen Aufarbeitung des Genozids 1994 beschäftigen. Alle kennen den Namen. Der ist nämlich einer der letzten und bekanntesten Verdächtigen, der wegen seiner Rolle am Völkermord damals gesucht wurde. Und als man jetzt in Südafrika gefunden und festgenommen hat, da war die Freudewelle auf den sozialen Medien ziemlich groß. Kayishema ist nämlich seit über 20 Jahren, jetzt fast schon 30 Jahre, eigentlich auf der Flucht vor Konsequenzen vor dem ICTR, also dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda, und vor dem UNO-Straftribunal in der Niederlande. Als Reaktion auf die Verhaftung hat die ruandische Regierungssprecherin getwittert, eigentlich nur ein Wort, Yolande Makolo hat geschrieben, endlich. Punkt. Das kann man auch sehr nachvollziehen, denn ihm werden richtig grausame Sachen vorgeworfen. Kayishema war nämlich damals Polizeikommissar, als der Genozid in Ruanda stattgefunden hat und soll in seiner Position direkt beteiligt gewesen sein. Man muss sich das so vorstellen, bisher sind mehrere hochrangige Politiker und Generäle, die als Drahtzieher sozusagen angeklagt sind. Aber Kayishema, und das sagt auch der Serge Bramertz, der Chefankläger des Tribunals, Kayishema war direkt an der Planung, an der Durchführung eines bestimmten Massakers beteiligt gewesen. Und das Ganze hat am 15. April 1994 seinen Lauf genommen. Er soll nämlich in seiner Position als Polizeikommissar daran beteiligt gewesen sein, mehr als 2000 Menschen der Volksgruppe Tutsi näher ermordet zu haben. Die haben sich während des Genozids in einer katholischen Kirche versteckt, in der Nyange-Kirche in Kivumu hatten sie dort Zuflucht gesucht. Und was sie da gemacht haben, wirklich, das ist an Grausamkeit nicht zu überbieten. Die Anklageschrift, die ist auch sehr detailliert, erzählen auch, was dort an den Tag passiert ist, nämlich haben Kayishema und andere versucht, die Kirche, und sie wussten, dass dort eben mehr als 2000 Geflüchtete darin sich verstecken, haben versucht, die Kirche niederzubrennen. Ihnen ist es aber nicht gelungen, und als sie dann gemerkt haben, das funktioniert nicht, haben sie die Kirche mit einem Bulldozer zerstört und alle getötet, die sich dort darin versteckt hatten. Ihre Leichen haben sie dann in Massengräbern verscharrt. Den Konsequenzen ist er jetzt nun mehr als 20 Jahren entkommen. Er blieb richtig lange Zeit auf freiem Fuß, und das hat er nur geschafft, weil er sich unter Geflüchteten in mehreren Ländern versteckt hatte. Und das hat er auch nur geschafft, weil er verschiedene Namen angenommen hatte. Um sich den ganzen Behörden sozusagen zu entziehen, hat er mehrere Aliasnamen zugelegt, indem er die Pässe und Visa von mindestens 4 verschiedenen Personen zugelegt hatte, also auch verschiedene Staatsangehörigkeiten hatte. Er hatte nämlich auch eine malawische und noch eine burundische Staatsangehörigkeit dazu. Das Ganze war so effektiv, dass er im selben Jahr es auch sogar schaffen konnte, zweimal Asyl zu beantragen, nämlich einmal in Südafrika und einmal in Eswatini. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war er burundischer Staatsbürger und war ja als Donation Nibasumba bekannt. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. In der ruandischen New Times ist dazu ein sehr detaillierter Artikel zu seinen ganzen Pseudonymen erschienen. Den habe ich auch in den Shownotes reingelegt. Insgesamt eine ziemlich ausgeklügelte, fast schon, weiß ich nicht, Holly, Nolly, Bollywood-reife Biografie der Flucht, die Kayishema da in den letzten 20 Jahren geschrieben hat. Deswegen war die Suche nach ihm auch so komplex und hat auch so lange gedauert. Zeitweilig waren ca. 20 Personen einer südafrikanischen Polizei-Eliteeinheit an der Suche nach ihm beteiligt gewesen. Jetzt hat's endlich geklappt. Nächstes Jahr sind es nun 30 Jahre her seit dem Genozid. Das ist eine lange Zeit für Hinterbliebene, die auf Gerechtigkeit gewartet haben. Nun ist sie endlich gekommen, obgleich auch viele beklagen, dass das jetzt einfach zu lange gedauert hat. Aber insgesamt ist das jetzt nun eine positive Nachricht, würde ich sagen, wenn auch nur eine kleine.
Damit haben wir immerhin eine gute Nachricht in der heutigen Sendung.
Jo, und wer sich für Ruanda interessiert, wie immer mein Filmtipp, Hotel Ruanda. Mhm. Dann weiß man sehr, sehr viel über das, was da passiert ist, bilde ich mir ein. Ja. Ich habe noch Italien, da wollte ich eigentlich bloß wortreich erzählen, dass man nicht vergessen darf, dass in Italien gerade die Neofaschisten regieren und man das gerade ganz gut daran ablesen kann, wie mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der RAI in Italien umgegangen wird. Tue ich einfach eine Shownote hinten rein, ist ein Artikel aus der Süddeutschen, der auch nochmal erklärt, was Giorgia Meloni und diese komischen Lega-Leute, also Matteo Salvini von der ehemaligen Lega Nord, was ja auch schon wieder vergessen ist, dass die ja eigentlich mal Italien spalten wollten, so wäre das, was das für Leute sind, ein ganz interessanter Artikel. Mhm. Und wenn du willst, erzähle ich noch was über Afrika oder ich erzähle es in der nächsten Sendung, weil richtig virulent wird das Thema erst im Spätsommer.
Dann nächste Sendung.
Na gut.
Die gute Nachricht fällt diese Woche aus. Ich habe nur eine Bitte. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Schwierigkeiten gehabt, eine zu finden. Letzte Woche hatte ich ja eine mitgebracht, die Nando mir quasi in der Woche davor zugeschustert hat. Ich glaube, es liegt auch daran, dass mein Fokus momentan sehr stark auf Themen liegt, wo es selten gute Nachrichten gibt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir immer mal, wenn euch was begegnet, also kann ja sein, dass ihr euch in einem Bereich mit Sachen beschäftigt, wo es öfter mal gute Nachrichten gibt oder mal eine, dann schickt mir das gerne, also sowohl in die Kommentare als auch in den sozialen Medien, als auch per Mail, ist mir eigentlich relativ egal. Dann gibt es gute Chancen, dass es nächste Woche und die nächsten Wochen wieder eine gute Nachricht gibt.
Na gut, weil ich so eine schnelle Schnalle bin, habe ich natürlich direkt eine gute Nachricht für dich rausgekramt. Die Financial Times hat gestern gemeldet, dass die Solarenergieinvestition zum ersten Mal die Investition in Fossile, also in Ölförderung und so weiter übertreffen werden. $1.7 Billionen werden die weltweiten Investitionen in diesem Jahr in saubere Energie betragen. In diesem Jahr werden voraussichtlich $1.7 Billionen für saubere Technologien ausgegeben im Vergleich zu $1 Billion für fossile Brennstoffe.
Das ist aber auch wirklich ein großer.
Ich habe das jetzt on the fly aus dem Englischen übergeben. This year 1.7 trillion is forecast to be spent on clean technologies compared with 1 trillion on fossil fuels. 5 years ago the 2 trillion in annual energy investment was split evenly between fossil fuels and clean technology. Das heißt, es wird immer noch so viel für Fossile ausgegeben wie sonst auch, aber mittlerweile fast doppelt so viel für Erneuerbare.
Das ist doch schon mal schön.
So eine gute Nachricht.
Finde ich auch. Sehr gut. Danke.
Bitte, bitte gern geschehen.
Dann kommt hier der Limerick der Woche. Das Thema der Woche war ja Erdogan, was ganz gut zur Wahl am Sonntag passen könnte. Mal sehen. Mhm. Und hier
ist. Ach Mensch, der Film, was wir auch völlig auf dem Schirm nicht hatten. Das ist mir dann aufgefallen, als es losging. Die Griechen haben auch gewählt letzten Sonntag.
Ja, stimmt.
Normalerweise erzähle ich ja dann immer so ein Wochenende davor oder vor dem Wochenende, was passiert. Und Griechenland ist nicht ganz unwichtig, weil die Konservativen, also die liberal-konservativ werden die Rechten dort genannt, ein bisschen wie bei uns auch, die haben wirklich haushoch gewonnen mit über 40% oder sowas, machen aber trotzdem Neuwahlen in der Hoffnung, dass sie damit die absolute Mehrheit kriegen, weil sie selber das Wahlgesetz geändert haben, das aber erst bei der übernächsten Wahl gilt und zwar zu ihrem Vorteil. Und die übernächste Wahl, die initiieren sie jetzt.
Super.
Eine Woche nach der letzten Wahl. Also ja,
ach Mann,
wird irgendwann
die Wiege der Demokratie.
Genau. So, Entschuldigung, wir waren ja bei Erdogan. Ja,
ja, und eigentlich warst du mit einer guten Nachrichtnote rausgegangen. Aber gut, kommen wir zu Erdogan. Hier ist, was unser Wochendämmerungspoet gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein paar einfache Wahrheiten. Die Stichwahlen in der Türkei, die sind transparent und auch frei. Der Erdogan lügt nicht, ist schüchtern und fügt sich. Und Istanbul liegt auf Hawaii.
Super. Ich fand den von Sören am besten.
Ja.
Habe ich dich jetzt schon wieder ausgeliebt?
Ja, schon wieder.
Es tut mir sehr leid. Soll ich mir schnell einen anderen
rausholen? Nein, ich suche, während du liest.
Oder du sagst den von Sören und ich sag danach noch eine gute
alles
Nachricht.
Alles gut, alles gut.
Okay. Familie ging vor für Herrn Greichen, drum musste er am Ende doch weichen. Doch in der Türkei wird solch Mauschelei wohl für einen Präsidentenjob reichen.
Sehr schön, dann nehme ich den von Heiko. Ich hoffe, der funktioniert. Ein Gedicht über Präsident Erdogan. Da böten sich schlüpfrige Worte an. Doch schreib in meinen Limerick, ich nur, dass er gern Ziegen füttert, denn ich reim nicht so gut wie der Böhmermann.
Ja, ich habe den, wenn man den hört, ist der lustiger. Fällt mir gerade auf. Ich habe den gelesen, dachte, das geht ja vorne und hinten, geht sich das ja nicht aus.
Ja. Was wollen wir diese Woche für ein Thema? Was hältst du von Dalai Lama?
Ja, der Dalai Lama, der war ein Armer.
Ja, voll missverstanden, ey.
Voll missverstanden. Nee, der Dalai Lama, das ist natürlich auch, ne? Also der Dalai Lama ist nicht so geil, wie diese Supermarkt-Buddhisten hier in Deutschland einen immer Glauben machen wollen. Ne? Also so ist das nur auch nicht. Also an dem gibt es auch sehr viel auszusetzen und zwar zu Recht.
Aber nicht das mit der Zunge.
Genau, das war tatsächlich was, ja.
Ja.
Also der Chines hat uns das.
Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Anleger bleiben weiter vorsichtig.
Dienstag.
Verunsicherung der Anleger wächst.
Mittwoch.
Die Hoffnung schwindet.
Donnerstag.
Katerstimmung an den Börsen hält an.
Freitag.
DAX schon wieder im roten Bereich.
Echt? Ey, vor einer Woche hatten wir noch das Allzeithoch.
Ne?
Ja. Ja. Und jetzt geht's so schnell wieder runter.
Wo ist er denn? Wo ist er denn?
Das ist ja aber auch wirklich eine Achterbahnfahrt mit dem DAX.
Frühen Kursgewinne nicht halten können und ist ins Minus gerutscht.
Ach,
tja.
Der DAX, der DAX.
Leben es hat.
Dann kommt jetzt der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was hast du denn in den vergangenen 2 Stunden noch finden können, was du gerne ergänzen, korrigieren oder kontextualisieren würdest?
Ich habe ein paar Klimainfos mitgebracht. Wir starten mit den Tropennächten, also den Nächten, in denen es immer 20 Grad oder wärmer bleibt. Ich habe leider für 2022 keine allgemeinen Zahlen für Frankreich gefunden, aber das fand ich schon sehr krass. Also Frankreich hatte ja auch in den letzten Jahren sehr mit Hitzewellen zu kämpfen. Zwischen Juni und August 2022 gab es in Nizza 66 aufeinanderfolgende Tropennächte. Also immer noch ein gutes Stück bis zu den prognostizierten 90 Tropennächten. Das war ja auch ein Wert, sozusagen ein Durchschnittswert für das ganze Land. Aber trotzdem krass. In Deutschland gab es letztes Jahr übrigens insgesamt 6 Tropennächte. Dann zum AfD-Politiker Cottret. Der ist energiepolitischer Sprecher der Partei. Da war ja kurz die Frage, was zum Teufel ist eigentlich seine Aufgabe? Und es war Harald Welzer, der in dieser Diskussion auf der Frankfurter Buchmesse abstimmen lassen wollte, ob man jetzt, welche Fakten jetzt stimmen. Im Gespräch mit Stefan Niggemeier, ich habe einen Tweet, in dem auch ein Mitschnitt dieses Gesprächs oder dieser Diskussion verlinkt ist, für die Shownotes rausgesucht.
Wunderbar.
Und dann habe ich eine kleine Korrektur oder vielleicht eher eine Kontextualisierung zu diesen 97% der Klimaforschenden zu dieser Metastudie mitgebracht. Und zwar habe ich die Studie mir einfach mal angeschaut. Die wurde 2014 veröffentlicht und betrachtet wurden da 12.000 Studien, beziehungsweise fast 12.000 Studien, die sich mit den Themen Global Climate Change oder Global Warming auseinandergesetzt haben. Und bei dieser Auswertung kam raus, dass in 2/3 der Studien nichts zu den Ursachen dieser Klimaveränderung angegeben war. Und bei den Studien, die sich dazu äußern, gibt's aber den Konsens, dass 32,6% den menschgemachten Klimawandel bestätigen, 0,7% sagen, der Mensch hat keinen Einfluss auf diese Veränderung und 0,3% waren sich unsicher. Das heißt, für diese 97% wurde praktisch das Drittel der Studien angeschaut, die eine Aussage treffen. Mhm. Genau, ich habe auch den Spiegelartikel rausgesucht. Ich fand aber die Originalstudie deutlich aufschlussreicher, falls jemand da noch mal reinlesen möchte. Und dann zum Schluss habe ich noch 3 Schlagzeilenperlen zu den Kämpfenden in Belgorod mitgebracht. Einmal wurde da in der Frankfurter Rundschau von den Anti-Putin-Partisanen gesprochen. Die FAZ nennt sie die Anti-Kreml-Milizen und mein persönlicher Favorite im ZDF, die Anti-Putin-Russen.
Sehr schön.
Genau, das war's für heute.
Vielen Dank, liebe Katharina, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung, kurzer Hinweis darauf, dass ihr diese Sendung möglich macht. Falls ihr da noch nicht dabei seid, dann wäre es nett, ihr schaut mal bei wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns eine Unterstützung zukommen lassen könnt, direkt aufs Konto oder über Steady. Bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub, die uns jeden Monat so viel Geld in den Topf werfen, dass wir jetzt den Namen vorlesen. Und wenn euch das nervt, gibt es auch noch einen Topf bei Apple Podcasts. Wochendämmerung Light, da gibt es die Wochendämmerung ohne Werbung und ohne Abspann. Es gibt also inzwischen sehr viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und hier kommen die Ultras und der Fanclub.
Genau, es gibt außerdem noch eine geheime Liste von Zahlungen, die eingehen müssen, damit wir aufhören, überhaupt zu senden.
Ja, genau.
DINS 1.
Alexander Bonsack freut sich auf gemütliche Feiertage und das eine oder andere fränkische Kellerbier im Biergarten oder Bierkeller.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Ja, ist denn schon wieder Freitag?
Silke Dietz.
Doris D. wie Doris Day.
Schlengo Blab Fnorgelschlemp.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Räuber Hotzenplotz.
Katharina Höll.
Der Jan.
Wenn so ein Termin vorbei ist, ist das mit dem Prokrasti-Dings auch vorbei. Jetzt eine Woche Urlaub, muss nur noch packen.
Matthias Johansen.
Antj Kästner.
Heiko Linke.
Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
Memory items may be carried out, but either pilot since response time may be important for success.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Reglo Nilk.
Rufus Platus.
Nusan, Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
There's hope, there's always hope.
Joachim Urlas.
Fiete und Olaf.
So dein Muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Cindy und Timmy Wüst.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Michael Völksen.
Und hier der Fanclub.
Julie und Sebastian.
Andi 3000.
Man Ebte Heu, Ebte Man Nie Heu, Ebte Bitten.
Timo Altfelde.
Silke grüßt an Andy.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk Bu.
Martin Balaschk.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Oben.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Bibi Blocksberg.
Markus Boslett.
Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
Zlatan braucht nicht Wochendämmerung, aber Wochendämmerung braucht Zlatan, bra.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Alice hat heute Geburtstag, da machen wir heute keinen Quatsch mit ihrem Namen und wünschen alles Gute.
Eigentlich heiße ich Dana.
Nach über 3 Jahren hat mich Corona dann auch erwischt. Das Fieber und die Kopfschmerzen machen mich noch fertig. Das hatte ich so heftig noch nie.
Der Wind, das himmlische Kind.
Am Sonntag ist Pfingsten, wo wir feiern, dass uns letztes Jahr wieder 3-mal erklärt wurde, was wir da feiern und wir es wieder vergessen haben. Was feiern wir da nochmal?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal.
Ja, weil es einem so egal ist, geht es halt da rein und da raus.
Ich halt auch nicht mehr am ersten Arbeitsmarkt so unterwegs bin, dass ich dann Pfingstmontag, da hat man frei und so. Das merke ich dann, wenn ich Pfingstmontag denke, boah, jetzt ein Bier und runter zum Bütchen gehe. Und weil ja hier irgendwie neuerdings Berlin ja jetzt eine Weltmetropole ist, wie unser Dorfschulze aus Spandau kürzlich gesagt hat, Berlin ist eine Weltmetropole und nicht Bullabü. Genau darum kann man hier auch sonntags am Bütchen kein Bier holen, weil wir so eine Weltmetropole sind. Cristiano del Tauscho.
Es gähnt der Wehrfrosch.
Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Lucy fragt sich, warum immer noch so viel auf Twitter sind.
Oh, die Frage habe ich Gavin Karlmeier gestellt und er hat sie mir beantwortet. Vrind.
Ah ja.
Aber ich muss das noch schneiden, weil Gavin hat schlimm Husten und wir haben auch nur eine Viertelstunde gequatscht. Ist jetzt also nicht die große Alleserklärung, aber genau die habe ich auch gefragt, was machen wir da eigentlich noch? Also ich weiß, was ich da mache. Hass und Hetze verbreiten, aber die anderen? Olli Frank.
Der Freibierfried.
Andreas Freund.
Marcella Frick.
Mariana Friedrich.
Mareike Geib.
Der Gotti.
Jörn-Arne Göttich.
Grothaus.
Miriam und David grüßen Samson.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
Ricardo Gatter.
F&H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Silke Hartmann.
Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst und so weiter.
Katharina Herbst und so weiter.
Michael Heine.
Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier, sieh mal eine Fichte, die ist gleich Geschichte. Geschichte.
Paul Hilbert.
Nils und Hilke, die ist Glasgesiste.
Benjamin Hopp.
Lola, gehst du einkaufen, ich brauch Shampoo.
Romana, ich lass das jetzt mal hier so stehen.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben und Emmentaler ist keine geschützte Herkunftsbezeichnung, hat jetzt gerade irgendein Gericht beschlossen.
Oh.
Kann aber noch an den EuGH gehen. Nee, Emmentaler ist, das verbinden die Menschen nicht mit dem Emmental in der Schweiz. Und die Schweizer wollten durchsetzen, dass, wenn der Emmentaler nicht aus der Schweiz kommt, dann sowas wie Tempelhofer Emmentaler oder so draufstehen muss. Hat das Gericht gesagt, nee.
Okay, das ist ja auch, da muss der Parmesan, der muss dann vielleicht auch fürchten. Naja, mal gucken.
Ja, der Parmesan, der kommt ja auch gar nicht aus Italien, sondern aus Wisconsin.
Okay.
Da gab es doch vor ein paar Jahren dieses Buch von diesem, was war denn der, ein Historiker oder sowas? Mhm. Ein italienischer Historiker, der den Italienern ihre eigene Küche um die Ohren gehauen hat und gesagt hat, plustert euch mal nicht so auf.
Aha.
Die Carbonara kommt aus Amerika.
Ja.
Also erzählt den Leuten mal nicht, wie eine richtige Carbonara gemacht wird. Ja? So mit gekochtem Schinken oder Sahne oder nicht oder sowas. Erzählt den Leuten mal nicht, wie eine richtige Carbonara gemacht wird. Ihr habt sie sowieso nicht erfunden. Dann ist, also wenn du echt einen Parmesan essen willst, also Parmesan, so wie er mal erfunden wurde, dann findest du den in Wisconsin, aber nicht da, wo heute Parmesan herkommt.
Oh.
Der hat sich weiterentwickelt. Okay. Das ist ganz witzig. Also das authentische Ding findest du in Wisconsin. Muss ich mal gucken. Ich guck mal, ob ich den Artikel finde. War aber eine größere Nummer. Ich meine, es wäre letztes oder vorletztes, ich weiß gar nicht mehr. Also auch ne, so italienische Landwirtschaftskammer dagegen, die Rechten sowieso alle dagegen, weil Heimat, weißt du, das ist echt ganz
Identität, lustig. Das verstehe ich.
Ja, genau, Identität und Heimat.
Mhm.
Tobi ist nicht kreativ genug.
Tobias Johannes.
Nicht so vorlaut, junger Mann.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kami Kasi.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Welche Schleifpapierkrönung hat Klopapier?
Körnung, aber...
Körnung.
Oliver Koch.
Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage-Dammers.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina. Oliver Kohlfink.
Michaela Durner.
Fabian Lange.
Pisse Langsocke.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
René Ludwig.
Robert Mannig.
Currywurst Pommes ist auch lecker. Merke, wer Frittiertes nicht ehrt, ist des Schlemmens nicht wert.
Martin Meschke.
Never mind.
Man kann ja auch Eigelb frittieren, habe ich irgendwo auf TikTok gesehen. Das fand ich. Sebastian zitierte Lieutenant Decker aus dem Film Last Action Hero.
Sie haben's vermasselt. Jetzt reicht's mir endgültig. Sie Pseudo von einer Kakerlake. Der Gouverneur tanzt Mambo mit dem Verein christlicher junger Männer in meinem Zäpfchentunnel. Das hatten wir schon mal. Sebastian zitiert Leutnant Decker und so weiter.
Johannes Möller.
Die Mulle.
You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club.
Celine Neubig.
Thorsten W. Noll.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkatole.
Boris Perner.
Silke Placheta.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Florian Rempel.
Miriam Richter-Wiederhenke.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schmidt.
Janine Schöne.
Vorne zischt's und hinten knallt's, schon falde ich der Venus um den Hals.
Susan Schulze.
Dirk Schumann.
Troy McClure.
Chip und Chap.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genauso wie...
Birgit Sobich.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Christian Steifen.
Glas and Stein.
Fuck. Funktioniert immer wieder. Pommesstein.
Thomas Stein.
Jogi Löw, Verabschied, Rot Rutz und so weiter.
Stein. Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günther Stück.
Günther, du Stück.
Claudia Tajow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Hans Freutsch über Existenz des Andrea und der Wochendämmerung.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Um Solidarität zu zeigen, Zelensky besucht Deutschland nach ESC-Niederlage.
Dahinter die ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sind endlich mit dem Eierlikörkosten durch und Priscilla und Gwyneth Molesworth haben zum Neutralisieren ein paar Tüten Sea Safe Sips besorgt.
Sebastian und Henry.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Henning Feller.
Audra Fischer.
Jannik Völker.
Andreas Waschk.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder zurück aus Zinnowitz.
Christian schluckt, wie man trinkt.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Bin durch, Wochenende.
Wussten Sie, dass die Ferengi ihre Geschäftspartner fressen, wenn sie sich betrogen fühlen? Zitat Captain Benjamin Sisko, Deep Space Nine.
Nico Erfurt.
Sven Hennissen.
Jennifer Herbert.
Anja und Bruno Kirschner.
Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
Matthias Thome kocht bald wieder vom Rat für die Liebste.
Evelyn Künstler-Wiesmann.
Ich stelle manchmal fest, dass ich mittlerweile im Alter bin, vor dem ich früher dachte, dass ich dann so richtig erwachsen sein würde, wie man sich irren kann.
Familie Felten und Knecht.
Und Christoph Ziesecke.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich spare.
Und das war die Wochendämmerung vom 26. Mai 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.